Das ist mit 40 haben wir es mit dem Tiger, mit dem Frank Renold.
Und dem Dori Bonil.
Genau. Schön, dass du wieder mal den Weg in mein Podcast-Studio gefunden
hast. Das ist schon schön. Wenn man einfach noch ein extra Studio so ein Tonstudio. Ich glaube, du willst einfach den Podcast Award das mal mit professionellen Mitteln gewinnen. Hast du auch schon angestellt? Ein kleines Produktionsteam im Hintergrund.
Nein, ich bräuchte ein PR-Team.
Ein PR-Team?
Ja.
Bist du nicht zufrieden mit den Hörerinnenzahlen?
Nein, aber wenn du gegen irgendwelche Influencer gar kämpfst, wo, weiss auch nicht, 300'000 Followers haben, wird es noch schwierig.
Ja, du musst einfach an deinen Inhalt glauben.
Das ist das nächste grosse Problem. Der Jauskuchen ist, auch wenn er unendlich wichtig ist und das Wichtigste auf der Welt, gell Frank?
Es ist das Wichtigste.
Es reisst einfach die Leute nicht vom Hocker.
Es ist absolut das Wichtigste. Mal, ich glaube schon, die Leute, die drei Leute, die deinen Podcast hören, die reisst es dermassen vom Hocker.
Du
so
mein
schön. Sind wir mal wieder, sind mal Tiger wieder da. Oh, schau
jetzt. Du, wir haben ja letztes Mal darüber geredet. Du hast ja den Tim Ferriss gebracht.
Ich habe ihn vorbeigebracht. Ja, ist da. Ich habe ihn so im Schlepptau hinter mir gehabt.
Genau. Und dann hat er uns ja erzählt, wegen der Monetarisierung von seinem Podcast.
Ja, hat er uns erzählt.
Nein, auf jeden Fall auf der Plattform X.
Ja.
Hat er sich dazu
geäussert. Also, wie wir sagen, Twitter.
X-Twitter. Hat er sich geäussert, und zwar, er sagt, er teile seine Inhalte in zwei Kategorien ein. Das eine gibt er kostenlos und dann hat er ein Ultra-Premium-Angebot. Ja. 99% von seinen Inhalten macht er kostenlos, via Podcasts oder Blogs. Und etwas tut er so quasi kostenlos rauslassen, das sind seine Bücher. Und damit ist quasi sein Ziel, möglichst ein breites und grosses Publikum von intelligenten und interessanten Leuten zu finden. Und dann hat er eben sein Premium-Angebot, wo er sehr limitierte Events macht. Und er sagt, er kann quasi mit einem Post kann er so irgendeine Halle ausverkaufen innerhalb von 48 Stunden. Mhm. Und damit verdient er zum einen Geld. Und das andere ist, dass er dank seiner Podcasts irgendwie Zugang bekommt zu speziellen Informationen. Das sind dann nicht Inhaltschancen, die er nützt. Also er hat zum Beispiel sehr viel Geld gemacht mit frühen Investitionen in Startups.
Ja.
Und so monetarisiert er das.
Mhm. Habe ich noch interessant. Und welchen Teil vom Plan übernimmst du jetzt?
Nein, gar keinen. Aber es ist ja mehr irgendwie ein Brüten dieser Idee. Mhm. Und dann ist es ja auch spannend zu sehen, wie das andere machen.
Ja, eh. Duri. Wir haben eigentlich mal einmal im Monat uns gesehen.
Und jetzt sind wir bei?
Ja, es ist weniger. Es ist weniger als einmal im Monat. Wenn du mich triffst, ja. Wir sind ja zwischendurch nicht mega oft im Kontakt. Also das gibt es, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ständig danach Nachrichten schicken und Bilder aus dem Privatleben.
Hat es aber auch schon gegeben, weißt du noch, wo wir das Beste des Tages teilt haben oder das Schlechte, dann sind wir schon täglich im Kontakt.
Ja, so. Ja, eben. Das hat es alles mal gegeben, aber es gibt es nicht mehr. Wenn du jetzt mich siehst, heute, oder vielleicht ein paar Stunden vorher, wo du mir ein SMS schickst, sagst, gell, heute und so, gibt es dann etwas, was dir in den Sinn kommt, wo ich wie so ein Reminder bin, irgendetwas, wo du denkst, so irgendein Teil von der Welt, der dir nur in den Sinn kommt, wenn du mich siehst? Das ist eine gute Frage, gell? Ich tue noch ein bisschen beschreiben, währenddem du studierst.
Was, irgendeine Assoziation?
Ja, irgendetwas. Also für mich ist es immer, das passiert mir auch mit anderen Leuten, aber immer wieder so das Bewusstsein, man ist ja so in seinem Alltag und schafft da seine Sachen und so, und das ist immer alles mega wichtig. Und wenn ich dich sehe und weil du in einem ganz anderen Kontext schaffst und ein anderes Leben führst als ich, so, geht mir immer so die Welt ein bisschen auf, weil ich denke, ah stimmt, das ist ja alles auch noch. Und es ist, da gibt es Aspekte, also wenn man jetzt gerade vorher so nur ansatzweise irgendwie eine schwere Straftat, wo du gerade traust, und ich so denke, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wie wichtig ist jetzt das genau?
Hey, aber wir haben ja absolut nicht abgesprochen. Also was du jetzt da gesagt hast, ich weiss nicht, wie du auf die Idee kommst, aber das habe ich nicht gewusst, dass du jetzt mit dieser Frage an mich herantrittst. Aber ich habe eine Reaktion von einem Hörer bekommen, der genau in das anzielt, von Martin Kern.
Ja.
Und er bezieht sich auf einen alten Podcast von uns, wo wir einmal über Perspektiven geredet haben. Und irgendwie haben wir in dem Zusammenhang von Astronomen und Astronauten geredet und gefragt, wenn man mal im Weltall war, ob man das Leben auf der Welt anders sieht.
Ja.
Und dann hat er mir als Reaktion geschickt einen Ausspruch von Edgar Mitchell. Das war ein Astronaut von der Apollo-Mission. Mhm. Und der hat seine Erfahrung so zusammengefasst. Man entwickelt ein sofortiges globales Bewusstsein, eine Orientierung auf Menschen, eine intensive Unzufriedenheit mit dem Zustand der Welt und einen Drang, etwas dagegen zu tun. Vom Mond aus betrachtet wirken internationale Politik so kleinlich. Man möchte einen Politiker am Kragen packen, ihn eine Viertelmillion Meilen herausziehen und sagen, schau dir das an, du Mistkerl. Mhm. Und dann hat er mir noch einen Ausspruch von Carl Sagan, das ist ein Astronom, geschickt. Der hat gesagt, es wird gesagt, dass Astronomie eine demütige und charakterbildende Erfahrung ist. Es gibt vielleicht keine bessere Demonstration der Torheit menschlicher Einbildungen als dieses ferne Bild unserer winzigen Welt. Für mich betont es unsere Verantwortung, freundlicher miteinander umzugehen. Und den blassen blauen Punkt, das einzige Zuhause, das wir je kannten, zu bewahren und zu schätzen. Also da sind wir wieder bei dieser Perspektivenfrage. Mhm. Jetzt also, wenn ich quasi von meinem Punkt auf deinen Punkt schaue, ja, ich assoziiere dich natürlich immer mit unseren ersten Erfahrungen zusammen, einem Improvisationstheater. Mhm. Also da haben wir ja unglaubliche Sachen zusammen erlebt und das ist natürlich eingebrennt.
Und alles aus der Fantasie, oder?
Alles aus der Fantasie, ja. Ja. Wie kommst du jetzt aber auf diese Frage?
Vielleicht, weil das Perspektiventhema unterbewusst irgendwie trotzdem spannend ist. Was ich mich auch frage, also das habe ich schon oft gehört von Astronautinnen und Astronauten, wo das... Also der Claude Nicollier hat, glaube ich, mal gesagt, irgendwie auf die Frage, was macht man denn so im All, wenn man Freizeit hat? Man hat ja nicht viel Freizeit, aber wenn man Freizeit hat.
Hat man Freizeit im All?
Ich glaube, du hast ja auch, musst ja auch deine Stunden aufschreiben.
Du bist natürlich verbeamtet.
Ja, wahrscheinlich. Also er hat gesagt, es gibt nicht viel Freizeit, aber man hat wahrscheinlich kurze, auch während so einer Mission kurze Freizeit. Und er sagt, alle machen das gleich. Sie hängen am Fenster und schauen die Erde an. Mhm. Immer. In jeder freien Minute, die du kannst. Und das habe ich auch so gefunden. Und dann, was ich mich aber frage, dass, eben, ich habe es auch schon gehört, aber wie nachhaltig ist echt das Bild? Also es ist ja sicher ein krasses Erlebnis, so eine Weltallmission, auf so einer Weltallmission zu sein, das ist ja eine jahrelange Vorbereitung. Und also es ist jetzt nicht etwas, was du mal in der Sommerferien machst und nachher gehst du zurück in den Job oder so. Aber es ist ja trotzdem so, dass du den Grossteil von deinem Leben da auf der Erde verbringst, auch als Astronaut, und da deine alltäglichen Probleme auch hast und so. Macht das wirklich, macht eine so eine Mission aus dir einen anderen Mensch für den Rest von deinem Leben? Also, das, eben, das mit dem Politiker am Kragen nehmen, ich kann mir das mega gut vorstellen. In dem Moment ja, das muss es ja, ja... Also nur schon die Vorstellung daran löst das ja ein bisschen aus. Wenn man sich das vorstellt und wenn du auf die Erde schaust, glaube ich, ist es noch viel krasser. Aber bleibt es? Hat es auch so einen Moment gegeben in deinem Leben, wo du wie so ganz eine andere Perspektive genommen hast und gedacht hast, krass, eigentlich... müsste ich wichtige Sachen in meinem Leben ändern? Und ist es dann geblieben? Oder bist du dann zurück an einen Ort und in deinem Alltag wieder hauptsächlich mit seinen eigenen Sachen irgendwie beschäftigt? Die kleinen Sachen.
Ja, ja. Also ich meine, nachhaltig wirklich Veränderungen herbeiführen, ist ja unendlich schwierig. Das versuchen wir ja jeden Januar mit unserem trockenen Januar. Also ich meine, quasi wie nachhaltig ist die Zuckerabstinenz. Also das ist ein unendlicher Kampf. Und kann man sagen, das ist eine Sucht. Aber es ist eigentlich mit allem ein bisschen so. Man ist ja so sehr stark in festgefahrenen Muster.
Aber nur schon das Bewusstsein herzustellen, also jetzt in Bezug auf den Zucker, wenn du alle Süßigkeiten bewusst zu dir nimmst, weil du sagst, jetzt habe ich Lust darauf, jetzt brauche ich das, was auch immer. Aber du weißt, jetzt mache ich etwas, wo per se wahrscheinlich nicht besonders gut ist für mich, aber wo jetzt im aktuellen Zustand mir gerade hilft. Oder einfach schön ist oder zu dieser Situation passt oder was auch immer. Also meine These, und das ist jetzt ein bisschen aus sehr eigener Perspektive natürlich, ist, dass selbst das Bewusstsein verloren geht wieder. Oder blöd gesagt, wenn du jeden Morgen aufstehst und denkst, kannst du ja ein Poster an die Wand hängen mit der Erdkugel, wo jeden Morgen dich daran erinnert und sagt, what the fuck.
Darf ich meinen Bildschirm dir schnell zeigen?
Ja. Mal schauen, ob das geht. Ah, schau mal. So ein Astronaut im... kleine Anekdote dazu. Meine Tochter hat gerade im Kindergarten, ist das ein Thema gewesen. Das Weltall und Planeten und der Neil Armstrong und so. Und dann haben sie so eine Maus, der Armstrong, der eben auch ins Weltall will. Und sie hat mit mir mega genau dann alle wollen wissen, alle Planeten. Und sie tut dann nämlich auch so Thesen erfinden. Meine Tochter ist gerade, da kommen wir zurück zum Theater und zur Fantasie, an dem Ort, wo das nicht so... oder du weißt es ja, Erinnerungen und Ideen und Wünsche und Gedanken und Realität ist ja alles nicht unbedingt das Gleiche. Und wir können bis zu einem gewissen Grad das noch ein bisschen besser einschätzen, aber in dem Alter im Kindergarten ist das wie alles gleichwertig. Träume gehören da schnell auch noch rein. Und dann ist sie aber ganz vehement im Behaupten, was richtig ist.
Das ist wie ChatGPT.
Ja, es ist eigentlich... Vielleicht ist ChatGPT einfach nur im Kind.
Das Kind, ja. Ich habe ChatGPT gefragt, gib mir... Ich bin ja gerade an einem Plädoyer, in einer Vergewaltigungsgeschichte, aber ja, auf der Geschädigten, auf der Opferseite. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, gib mir 10 Präjudizien von Fällen, wie hoch sind denn genug durch die Forderungen gewesen, die das Gericht dem Opfer zugesprochen hat. Und eine tiptoppe Liste mit Bundesgerichtsentscheiden, mit den Beträgen. Dann dachte ich, gut, jetzt kannst du das nachkontrollieren. Hey, von diesen 10 hat ein einziger Entscheid gestimmt in Bezug auf das Delikt. Und dort ist aber dann der Genugtuungsbetrag, den es genannt hat, falsch gewesen. Hey, ChatGPT hat einfach Präjudizien erfunden.
Ja. Ja, also genau so ist meine Tochter im Moment. Und es gibt ja die Sachen, die absolut klar sind, oder? Wo jetzt irgendeine Antwort hätte kommen können, die du auf den ersten Blick gewusst hättest, nein, vergiss es nie im Leben. Oder?
Ja, aber das müsste doch funktionieren, weil das ist ja eigentlich etwas Einfaches.
Ja, aber es funktioniert nicht.
Nein, es funktioniert noch nicht.
Ja, 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 hoffentlich wird es besser. Also.
Ja, ja, gut, aber ChatGPT ist 3/4 Jahre alt. Also nicht einmal im Kind.
Nein, schon ein bisschen älter.
Also letzten Herbst, letzten Sommer hat es ja so richtig Fahrt
aufgenommen. Du, bei dir, ja.
Gut, da sind wir wieder beim Tim Ferriss, der das natürlich dank seiner Gäste schon viel früher
der
gewusst
hat. Investiert.
Schon lange investiert.
Ja. Von dem her musst du vielleicht auch nicht mich einladen, sondern andere Gäste.
Jetzt hast du vorhin von der Perspektive geredet. Wie kommst du jetzt auf das?
Ich bin Velo gefahren durch die Stadt, das ändert schon mal die Perspektive und es hat so ein bisschen angefangen zu regnen.
Nein, das ist aber wie du bist ja schon ein bisschen ein Suchender gewesen. Lang selbstständig mit deinem eigenen Theater als Mitgründer. Dann hast du dort deine Art ausgestiegen, hast deine Anteile abgestossen. Dann hast du dich anstellen lassen. Jetzt habe ich das Gefühl, du bist wieder im Schnellzug Richtung Selbstständigkeit. Also wirkst du ein bisschen suchend, aber im positiven Sinn.
Ja, also ich habe nicht den Eindruck, ich bin im Schnellzug Richtung Selbstständigkeit.
Nein.
Also ich mache ja beides. Ich habe ja beides im Moment und das ist eigentlich super. Also das passt mir auch noch. Es gibt wie ein entspannter ein bisschen den Selbstständigkeitsteil, dass ich nicht wie ein Grundeinkommen auch habe durch meine Anstellung.
Mhm.
Die also Anstellung ist auch so gegliedert, dass sie schon mehr Sicherheit bietet, aber dass ich trotzdem relativ viel über die Selbstorganisation auch muss dafür sorgen, dass ich Arbeit habe.
Mhm.
Also das ist, es ist nicht so, dass mir einfach alles vorgegeben wird von einer Chefin oder von einem Chef, der sagt, schau, jetzt könntest du doch das machen und nachher könntest du noch das machen, dann wäre ich noch froh, wenn du das würdest erledigen.
Bei dir ist finanzielle Sicherheit ist schon ein wichtiger Treiber.
Das hat sich geändert, seit ich ein Kind habe, ja.
Ja.
Also
da spürst du eine Verantwortung.
Ja.
Ja, also, natürlich, ja.
Ja, ja.
Ja.
Aber, ja, es ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht der Wicht. Wir sind ja auch ein System, meine Familie. Ist ja, wir müssen einfach miteinander irgendwie dafür sorgen, dass gleich viel reinkommt wie rausgeht. So. Also ich bin da jetzt nicht mega. Das ist jetzt nicht ein mega Thema für mich. Aber wenn du, wenn du vollständig selbstständig bist, dann. Und es kommt auch noch darauf an, ob du allein selbstständig bist und einfach eben. Hauptsächlich verantwortlich für dich und irgendwie mit deiner Arbeit mehr oder weniger alles kontrollierst. Oder ob du noch Mitarbeitende hast und sozusagen dort eine Verantwortung. Das ist ja wie so dann die geschäftliche Familie sozusagen. Oder? Ja, ja. Also wenn du natürlich Leute anstellst, zumindest mir geht es so, ich glaube es geht nicht allen gleich so, aber ich habe dann ein relativ hohes Commitment. Also ich stelle nicht einfach jemanden an und denke, ja gut, kann ich die Person auch wieder rausschmeissen, wenn ich keinen Stutz mehr habe.
Ja, und ich meine, man muss ja dann schon mit dieser Unsicherheit und Gewissheit umgehen. Also, Geld kommt ja dann unregelmäßig rein, aber die Miete musst du dann aber gleich Ende jeden Monat regelmäßig zahlen.
Ja.
Also, ich glaube, das tut man wirklich unterschätzen, wenn man als Angestellter so ein bisschen auf
die... Hast du nur das auch? Ich habe immer das Gefühl, du bist extrem entspannt. Du bist ja eigentlich auch selbstständig. Also, nicht eigentlich... aber du hast ja genau das.
Aber ich habe natürlich das nicht, was du hast, nämlich irgendein Kleinkind, wo ich dafür muss sorgen.
Ja, ja, dort im Privaten nicht, aber wieso ein Ding von, dass du dir überlegst, ah, kommt jetzt genug Geld rein, um das so zu machen, wie du das gerne willst, oder zum, eben, du hast ja auch Fixkosten, also irgendwie.
Ja.
Oder sagst du einfach, ja,
ich sage einfach, pff.
Also, du bist entspannt diesbezüglich.
Also, den finanziellen Druck spüre ich nicht.
Ja. Du weißt einfach, dass es eh genug Arbeit gibt und dass ein Teil von dieser Arbeit zu dir wird kommen.
Das ist auch nicht sicher. Aber ich mache jetzt das 20 Jahre und es hat immer einen Weg gegeben. Und es ist halt auch eine Anspruchshaltung am Leben gegenüber. Und was für Fixkosten hast du? Wie sehr schraubst du das auf? Und das ist ja dann auch immer ein Abwägen, wie viel ist mir Luxus
aber wert. Aber dein geleisten Bentley.
Zum Beispiel, den gibt es nicht. Es gibt ein gekauftes Velo.
Was ist denn? Was steht denn da aussen? Man ist jetzt nicht im Podcast so das ab.
Nein, aber man kann ja schon in die Schulden fallen kommen. Also ich kenne zum Beispiel Anwälte, die haben das Patent gemacht und als erstes haben sie einen Kleinkredit aufgenommen, um sich teure Möbel zu kaufen.
Ja.
Das ist schon eine Einstellung der Sache gegenüber. Also wie sehr ist der Unabhängigkeit wichtig oder wie sehr Status?
Mhm.
Mhm. Also ich meine, es ist ja gefängst, wenn du als Anwalt nicht eine Rolex hast, bist du ein Singulär, eine Ausnahmeerscheinung.
Ja.
Und das zeigt ein bisschen die Anspruchshaltung.
Wo darum hast du eine Rolex? Nein, hör auf. Du hast eine neue Uhr, aber so eine ganze... Ist eine coole, es ist eine Kunststoffuhr für alle, was ist stimmt's überhaupt?
Ja, ja, ist ein Swatch.
Ah, es ist ein Swatch. Mhm. Ist aber schön, ist cool.
Finde ich schön.
Ja.
Jetzt reden wir gleich über Uhren.
Ja.
Wir machen sogar noch Werbung für Swatch.
Ja, ich habe auch eine Uhr. Das ist eben...
Das ist eine Bahnhofsuhr.
Ich habe eben ganz lang, also bis vor wirklich wenigen Wochen, keine Uhr können haben. Respektive, also immer wieder alle paar Jahre habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich noch gut. Und habe irgend so eine günstige, irgendein Swatch, irgendwie so für 100 Stutz Uhr gekauft. Und eigentlich immer, nach 3 Wochen, ist die spurlos verschwunden. Und dann gibt's auch so Leute, die das irgendwie mega cool finden, so Uhren. So, irgendwie. Und ich habe gewusst, ich könnte das, also selbst wenn ich das cool, ich könnte gar keine Uhr tragen. Also ich würde die 100 Pro nach 3 Wochen, wäre sie einfach verschwunden. Egal wie teuer sie. Vielleicht geht die These nicht auf, weil ich, wenn sie so teuer wäre, würde ich vielleicht anders darauf Acht geben. Aber das ist mir dann zum Zeitanzeigen zeigen doch ein bisschen...
Das ist natürlich viel mehr als einfach nur zum Zeitanzeigen zeigen.
Ja, ich habe jetzt die Luxusuhrenindustrie ein bisschen von innen kennengelernt, über 2 Wege. Es hat mich nicht mehr überzeugt.
Du an sich, nein, aber es ist natürlich marketingmäßig schon genial.
Ja, aber Marketing, also da habe ich sehr fest Astronautenperspektive. Nein, es mag ja sein, dass das, also ich verstehe das auch, dass Leute faszinierend finden und so. Ich finde es nicht faszinierend. Drum
ist gut, dass wir bei der Uhr gelandet
genau, sind. Genau, zum vollkommen, für uns beide vollkommen unrelevanten Thema.
Aber was ich,
wenn wir nein, du hast wollen sagen, eben, dass du bist ein Exot oder eine Ausnahmeerscheinung.
Nein, ja, gar nicht.
Wenn
nein.
du nicht gewisse... Ja,
nein, ich wollte ja nur sagen, eben, es ist ja dann so ein Bild im Kopf. Ein erfolgreicher Anwalt. Wir haben ja alle ein Bild. Und
ja.
vielleicht auch von Fernsehserien geprägt. Aber dann ist ja, der erfolgreiche Anwalt hat ein Rolex oder hat einfach eine teure Uhr.
Also entsprechend eigentlich laufen auch alle... ist das schon interessant. Wieso denn eigentlich? Also,
ja, aber ich glaube, das ist ja schon... Also eben, es ist ja mehr als ein Zitatzeichen. Es ist ja ein Statussymbol. Und ich glaube, Klienten schauen dann schon drauf und reagieren.
Ja, aber... Also ich sage jetzt mal. Ein erfolgreicher Banker, oder?
Könnt mir
jetzt
auch,
genau das Gleiche. Aber da könnte man jetzt argumentieren, okay, Geld ist sein Business. Der handelt mit Geld, der investiert Geld. Der muss das ja können. Also wenn der, oder wenn du jetzt mein Banker bist und ich sehe, shit, du bist mega reich, dann denke ich ja, du weißt, wie man mit Geld umgeht, also vertraue ich doch dir mein Geld an, weil du wirst auch mit meinem Geld gut umgehen. Bei einem Anwalt ist das nicht per se gegeben. Also vom Anwalt erwarte ich, dass er sich mit der Juristerei auskennt, dass er einen Haufen Fehler gemacht hat, dass er sehr erfahren ist. Aber ich erwarte ja nicht unbedingt, dass er extrem viel... Also,
ja gut,
das überzeugt mich ja nicht, nur dass er mega viel Geld verdient.
Mal, über das Repräsentieren, über seine Ausstrahlung, zeigt er dir, ich bin unendlich erfolgreich.
Weil aber das würde auch für jeden Beruf gelten. Also, wenn der Schreiner aber zu dir kommt und einen fetten Anzug anhat, wirst du dann dem eher die Arbeit geben, als einem, der im Übergewände kommt.
Das ist eine gute Frage, vielleicht schon.
Ah, wirklich? Ja, nein, ich weiß nicht. Ich finde es zum also Beispiel eher absurd.
Aber bei Anwaltskanzleien ist ja das Repräsentieren unendlich wichtig. Schau all die teuren Anwaltskanzleien, die Wirtschaftskanzleien,
ja, 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 der Bahnhofstrasse. Ich glaube dir das schon, ich sehe das auch. Aber ich frage mich, wieso...
Ja, es ist absurd, weil du als Kunde zahlst ja die Türmiete mit. Oder? Es ist ja nicht umsonst, dass dann die Anwaltskanzlei eine Stunde ansetzt haben von 600, 800 Franken. Und der Anwalt ist ja nicht zweimal besser als ich.
Ja.
Also, vielleicht schon, aber
nicht jeder, der den
Ansatz nicht jeder, hat, der dort arbeitet. Und vor allem, die wirklich Arbeit machen ja dann die billigen Neulinge.
Ja.
Also, die Industrie schafft ja quasi mit Jungen, die wollen aufsteigen und dann Überstunden molochen. Mhm. Aber ja, das ist ein Bild. Und also, das ist ja logisch. Was
ja, aber gleich, also hast du das nicht auch, dass es bei gewissen Sachen, dass du bei gewissen, dass, also dass zu viel Repräsentation manchmal auch komisch kann sein? Also bei mir ist einmal ein Versicherungsberater bei mir zu Hause vorbeigekommen. Der ist etwa, ich sage jetzt mal, 26 gewesen und hat einen mega Anzug und so und die schönen Schuhe angehabt.
Und das hat bei sagt mir ja gerade, ja, bei dir vielleicht, aber der wird das, ich meine, jeder Versicherungsvertreter ist genau so, wie du jetzt beschreibst.
Ja.
Das zeigt ja gerade, dass das Business auf dem Ski, dass der Ski dem Business wirkt.
Ja, offensichtlich muss es, also eben, offensichtlich ist es auch bei den Anwältinnen und Anwälten so, dass,
ja, also meine,
dass das funktioniert. Sonst würden die das wahrscheinlich nicht alle machen.
Also du kennst ja meine Altkanzlei im ja. Seefeld.
Ja.
Sehr repräsentabel gewesen.
Ja.
Und jetzt sind wir, Nino ja. und ich, in das weniger repräsentable, in der weniger repräsentable Kreis 4 gezogen.
Ja.
Es ist dann schon ein spannendes Experiment auch für uns, zum schauen, wie reagieren die Kunden darauf und welche wir.
Hast du denn so Reaktionen?
Ich habe brutal viele Reaktionen.
Ja. Aber wahrscheinlich eher positive, oder?
Nur positive. Aber vielleicht ist es einfach so, dass die dann die Nase rümpfen, gar nicht erst bei mir aufschlönt. Und die dann eben bei uns aufschlönt, das sind die auch wissen, okay, da ist etwas auch speziell.
Ja.
Und das hast du ja auch über die Homepage.
Ja, ja, eh.
Also das ist irgendeine Selektion, wo du dann gar nicht kannst sagen, also wie wächst das? Also ich weiss ja nicht, was ich alles verpasse, durch den etwas komischen Außenauftritt.
Mhm. Ja, offensichtlich nicht Sachen, die für dich entscheidend wichtig wären. Sonst
ja, wenn es nicht funktionieren, müssen wir dann reagieren.
Ja, genau.
Aber wenn jetzt du hättest mich im Seefeld als Klient aufgesucht und jetzt hier im Kreis 4.
Dann würde ich dir viel mehr trauen, wenn ich dich hier im Kreis 4 auch treffe.
Und wieso?
Weil genau das, bei mir passiert so ein Misstrauen, es gibt so eine Distanz, oder? Es ist wie so eine Welt, ich fühle mich so, als würde ich da eigentlich nicht richtig hergehören. Mhm. Also wenn ich, dasselbe, wenn ich zu einer Bank komme und dort einen Marmorschalter und so, und wieso, ich denke, es ist einfach nicht meine Welt, und dann habe ich auch das Gefühl, mein Gegenüber lebt in dieser Welt, also die müssen dann eher relativ viel arbeiten, um mich wieder, also der junge Typ hat das übrigens super können. Also ich habe den nach 3-4 Stunden rausgegangen und ich habe das dann super, ich habe dem grösstenteils getraut, oder? So, also ja, aber er hat eher müssen, also er hat müssen arbeiten dafür, um mein Vertrauen zu gewinnen. Wenn jetzt der im Hoodie kommt, ja gut, im Hoodie ist vielleicht dann schon gerade...
ja, aber das ist immer so ein Balanceakt, weißt du, auch in der Strafverteidigung. Wie begegnest du im Gefängnis zum Beispiel diesen Leuten? Wie ja. In der ersten Vernahme? Das ist schon noch in meinen Augen entscheidend, wie du da herkommst. Also ja. Im Hoodie geht nicht, aber im Anzug schafft auch wieder eine Distanz. Und dann muss man sich einfach bewusst sein.
Ja.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.